Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Bürgerkrieg in Sri Lanka ist beendet nach 20 Jahren. So berichteten die Medien im Frühling. In den letzten Monaten dieses Bürgerkriegs lieferten sich Regierungstruppen und die Rebellen der Tamil Tigers eine erbitterte Schlacht. Tausende, wenn nicht Zehntausende, kamen dabei um. 600.000 Menschen konnten vor den Kämpfen fliehen. Ein Teil von ihnen lebt auch heute noch in den Flüchtlingslagern, genauer wird dort festgehalten. Der UNO-Sonderbeauftragte für Vertriebene im eigenen Land, der Berner Völkerrechtsprofessor Walter Kählin, ist besorgt. Er hat die Flüchtlingslager am letzten Wochenende besucht und auch mit der Regierung Sri Lankas gesprochen. Was er gesehen hat, erzählt er jetzt bei Ivana Pribakovic.
Das Tagesgespräch.
Walter Kählin, am Sonntag sind Sie zurück aus Sri Lanka, wo Sie unter anderem die Flüchtlingslager besucht haben im Norden vom Land. Erzählen Sie mal, wie muss man sich das vorstellen? Sind Sie mit dem Bus dorthin gereist?
Nein, ich bin nicht mit dem Bus angereist. Ich bin komfortabel mit einem Helikopter von der Regierung gereist. Begleitet bin ich vom Kommandanten für das Gebiet, wo vorher von den Tamil Tigers kontrolliert worden ist, und einem Chefbeamten vom Ministerium für Menschenrechte. Wir sind also in den Norden geflogen, nicht direkt in die Lager. Wir sind zuerst in ein Gebiet geflogen, wo die Leute bald zurückkehren, eine erste Gruppe. Das ist ein sehr fruchtbares Gebiet, das aber ganz zerstört worden ist. Dort habe ich kann ich sehen, wie die Wiederaufbauarbeit gemacht wird. Von dort sind wir dann in die Lager geflogen. Es ist flaches Land, viel Palmbäume, sehr grün. Und plötzlich sieht man am Horizont so etwas wie eine Stadt. Es ist eine Stadt, aber es ist mehr Zeltstadt als eine richtige Stadt. 250'000 Leute leben dort auf sehr, sehr engem Gebiet. Wir sind gelandet, haben dort rein können. Und man kann sich natürlich nicht vorstellen, dass jetzt 250'000 Leute in einem Lager sind. Das muss man aufteilen in Sektoren. Die einen Sektoren haben recht gute Gebäude, barackenmässig. In anderen stehen Zelte ganz dicht aneinander, sehr viele Leute, Kinder, Familien. Das ist so der erste Eindruck.
Sie sind die Lager schon mal anschauen gegangen, im März und im April. Wie viel hat sich verändert in dieser Zeit, wenn Sie das jetzt vergleichen?
Also wenn ich wieder anfange mit dem Transport, damals bin ich auch im Helikopter angebracht worden. Das ist ein Armeehelikopter, ein Truppentransporter. Wir sind 20 Meter über den Palmwipfel geflogen. Mit anderen Worten, wie man im Militär fliegt, im Kampf, damit man nicht angegriffen werden kann. Das ist die erste grosse Veränderung. Militäroperationen sind weitgehend vorbei. Ich will nicht von Frieden reden, aber es ist nicht mehr die Kampfsituation. Das ist die erste grosse Änderung. Zweite Änderung. Ich war im April dort, weil aus dem umkämpften Gebiet damals eine erste Gruppe von ungefähr 63'000 Menschen können rauskommen. Die sind in sehr schlechtem Zustand gewesen. Das haben wir gemerkt. Die sind traumatisiert gewesen, abgemagert gewesen. Weil sie sind mehrere Monate mitten im Kampfgebiet gewesen, wo auch die Zivilbevölkerung ohne Zweifel getroffen worden ist. Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Man hat aber auch gemerkt, die Leute, obwohl erschöpft, sind froh, jetzt an einem sicheren Ort zu sein. Die UNO war gerade dran, ein Notlager zu errichten. Die Bulldozer haben den Dschungel gerodet, haben Gräben gemacht, Zelte sind aufgestellt worden. Essen ist noch verteilt worden. In dem Sinn, es hat so Kuchen gegeben und dann ist es verteilt worden. Es hat Probleme gegeben. Eine alte Frau ist zu mir gekommen. Sie hat einfach nicht mehr Kraft, sich da durchzukämpfen. Sie haben nichts über zu essen. Also es war so eine Notsituation gewesen, also, wie es ist, wenn die Leute eben ankommen. Jetzt ist alles sehr viel solider. Es hat sich irgendwie eingespielt. Was nicht unbedingt heisst, dass es besser geworden ist.
Das heisst also zur Erinnerung, das war in der Zeit, in der die Regierungstruppen gegen die Tamil Tigers noch gekämpft haben und die Bevölkerung von dieser Region, also im Nordosten von Sri Lanka, sich immer weiter zurückgezogen hat nach Nordosten, also Richtung Meeresküste. Das war noch in dieser Zeit das erste Mal.
Genau, das war in dieser Zeit. Die Armee, man muss sich das vorstellen, aber wir sind im Norden von der Insel. ein Gebiet, wo so von zwischen der West- und Ostküste kontrolliert war von den Tamil Tigers. Die Armee greift von Westen an. Die Tamil Tigers müssen sich zurückziehen. Hinter ihnen ist die Zivilbevölkerung. Alles bewegt sich Richtung Osten, bis die Küste kommt. Dort hört es auf. Und da sind alle auf einem ganz kleinen Raum. Am Schluss waren es noch 5 Quadratkilometer, wo zwischen 250 und 300.000 Menschen waren. Plus die LTT-Kämpfer, plus die Armee.
Man weiss ja, wie gesagt, wir haben es vorhin gehört, wo mein Kollege unsere Einführung beschrieben hat zu dem Gespräch, wie viele Menschen damals wirklich umgekommen sind. Man ahnt, dass es sehr, sehr viele gewesen sind. Aber doch, relativ viele Leute haben es geschafft in die Lager. Sie haben gesagt, 63.000 Leute sind es gewesen am Anfang. Jetzt sind es 250.000. Sie haben vorhin auch beschrieben, dass es ein bisschen aussieht wie eine Stadt. Wie sind denn so die Umstände im Lager selber?
Wie ich gesagt habe, das Lager ist eingeteilt in verschiedene Sektoren und der Unterschied zwischen den Sektoren ist gross. Es gibt einen Sektor, wo die Regierung am März schon April gebaut hat. Die Regierung hat damals angekündigt, die Leute müssen mehrere Jahre da bleiben. Man hat stabile Häuser, barackenmässig, aber doch gebaut. Ich würde sagen, das sieht gut aus. Rein optisch gesehen, es hat eine funktionierende Schule, es hat sogar eine Bank etc. Es hat Läden in dem Lager drin. Dann bin ich in einem anderen Sektor gsi. Der sieht dann schon sehr viel anders aus, weil es sind Zelte, die gedacht sind für eine Notperiode von 3 Monaten. Also die sehen nicht mehr so ganz neu aus. Und vor allem, was man dort merkt, es ist einfach wirklich total Überbevölkerung. Zelte stehen ganz nah aneinander. Es hat wenig offene Platz für die Leute. Es hat offene Gräben für Abwasser.
Was denn das Problem ist jetzt in der Monsunzeit?
Das ist das Problem in der Monsunzeit. Der Monsun wird die 2 bis 4 Wochen einsetzen, heftige Regenfälle. Und man weiss bereits, dass 1/4 von diesen Lagern wird überschwemmt werden. Und weil es so dicht bevölkert ist, was passiert denn mit diesen Leuten? Monsunüberschwemmungen ist auch gefährlich. Für Kinder beispielsweise, die können mitgerissen werden. Darum ist die Regierung und die UNO sind einer Ansicht. Es ist notwendig, dass man die Leute aus diesen Lagern rausbringt, im Hinblick auf die Gefahren vom Monsun. Wie man das machen will, da gehen dann die Meinungen eben ein bisschen auseinander. Und das war auch der Hauptgegenstand von den Gesprächen, die ich geführt habe.
Also Sie sind in dem Fall der Meinung, dass die Leute aus den Lagern rausgehen können, nehme ich auch ganz logisch.
Es ist so, dass die Lager ja sich stark unterscheiden von Vertriebenlagern, die ich sonst überall auf der Welt sehe. In dem Sinn, dass um die Lager herum Stacheldraht ist, dass Armee rundherum ist und dass Menschen, die drin sind, eigentlich nicht rausgehen können. Ab und zu gibt es mal eine Sondererlaubnis, muss wieder zurück. Aber es sind im Wesentlichen geschlossene Lager, ja.
Wie frei haben Sie sich eigentlich können dort in diesen Lager bewegen und wie unbeobachtet auch mit den Leuten reden?
Es war ein offizieller Besuch in Begleitung, wie erwähnt, vom höchsten Offizier in der Region, vom höchsten Vertreter vom Ministerium. Das ist nicht die Art vom Besuch, wo man jetzt da kann Fact-Finding machen im Detail. Es war ja nicht der Zweck gewesen, jetzt im Einzelnen Abklärungen zu treffen. Ich bin gut informiert, weil meine Kollegen von der UNO-Organisation, Flüchtlingskommissariat und andere, sind ja täglich dort und wir sind sehr gut informiert über die Lage an sich. Es ist mir darum gegangen, einen gewissen Eindruck überzukommen.
Trotzdem, was Sie jetzt beschrieben haben, dass Sie eben nicht ganz allein gewesen sind, komme ich jetzt den Eindruck über, in den einen Gebieten ist es ist schwierig, in den anderen ist es nicht so schwierig. Gleichzeitig habe ich an ein paar Orten gelesen, es sei eine katastrophale humanitäre Situation in den Lager.
Das würde ich jetzt nicht sagen. Das ist auch das, was die humanitären Organisationen von der UNO, nichtstaatliche Organisationen, nicht sagen. Es gibt genügend Nahrungsmittel, es ist eine medizinische Versorgung, zwar nicht perfekt, es gibt dort Schwächen, aber sie ist da. Die Indikatoren von beispielsweise Kindersterblichkeiten sind nicht schlecht. Es gibt auch Schulen in diesen Lagern, die Kinder gehen in die Schule, ich habe das selber gesehen, das war nicht organisiert gewesen. Das Problem ist nicht so sehr die humanitäre Situation. Das Problem ist, dass die Leute eben effektiv festgehalten sind. Und festgehalten in einer Situation, wo sie nicht recht wissen, was mit ihnen wird passieren, weil die Regierung tut sehr schlecht informieren über ihre Pläne. Dann ist das grosse Problem auch, wie ich erwähnt habe, dass einfach zu viele Leute sind. Es gibt Zelte, die für eine Familie geplant sind, wo 15 Personen drin müssen, schlafen. Das ist die Schwierigkeit, der Charakter von einem geschlossenen Lager. Das Problem ist auch, dass nach wie vor Familien getrennt sind. Die einen sind im einen Sektor, die anderen im anderen Sektor.
Wissen die voneinander?
Die wissen teilweise voneinander, wenn sie Glück haben, aber vielfach wissen sie eben nichts voneinander. Die Regierung hat zwar ein System eingerichtet, um die Familien zusammenzuführen, aber es funktioniert nicht gut. Es sind viele Familien vereint worden, aber es hat immer noch solche, die darauf warten. Und das gibt natürlich eine extreme Unsicherheit. Also es ist mehr der Charakter der geschlossenen Lager, was das Problem ist, als jetzt beispielsweise Mangel an Lebensmitteln oder Krankheiten etc.
Das ist jetzt das eine Überforderung von der Regierung, von denen, die das Lager betreiben, oder ist das System dahinter?
Das ist ein System dahinter. Die Sicherheitskräfte, die Armee, gesagt, wo die Leute rausgekommen sind, wir können die Leute nicht in offenen Lager unterbringen, wir können ihnen nicht erlauben, zu Verwandten, zu Familien zu gehen. Das ist in der Vergangenheit, wo es immer wieder Vertreibungen gab, in Sri Lankas Muster gewesen. Die meisten haben Aufnahme gefunden bei Freunden, bei Verwandten und sind gar nicht in Lager gewesen. Aber da hat die Armee gesagt, nein, die müssen alle in Lager und es müssen geschlossene Lager sein, weil zusammen mit der Zivilbevölkerung sind sicher auch LTT-Kämpfer, Terroristen rausgekommen und es ist viel zu gefährlich, wenn die offen sind. Wir müssen zuerst herausfinden, wer gefährlich ist, die Leute separieren und dann können wir die Zivilbevölkerung freilassen. Mit anderen Worten, die Leute sind dort interniert.
Wenn Sie jetzt gerade die Überprüfung von möglichen Tamil Tigers ansprechen, es gibt ja den Vorwurf im Raum, dass wenn er jetzt überprüft wird, ob er dazugehört oder nicht, dass das unter Folter passiert. Wissen Sie darüber etwas?
Das ist ein Bereich, wo man davon nichts wissen. Was wir wissen, ist, dass ca. 9'000 sich freiwillig gestellt haben. Das sind meistens junge Leute, die zwangsrekrutiert worden sind. Die LTT hat die Praxis von Zwangsrekrutierungen gehabt, jede Familie mindestens eine Person. Gegen das Ende des Krieges sind es immer Jüngere gewesen, sind es immer mehr gewesen. Die sind die Rehabilitationszentren verleiht worden. Die Regierung hat einen Plan erarbeitet, der unterstützt wird von internationalen Organisationen, dass man diesen jungen Leuten eine gewisse Ausbildung, Berufstraining geben, dass sie wieder zurückgehen nach einem Jahr integriert werden. Daneben gibt es aber so den harten Kern. Und was mit dem harten Kern passiert, das wissen wir nicht, weil dahin die internationalen Organisationen keinen Zugang
haben. Wenn man jetzt das so hört, Familien sind darunter, also ist es dann realistisch, dass irgendwie Frauen und Kinder könnten jetzt noch, ich weiss auch nicht, zusammenarbeiten mit den Tamil Tigers?
Das Argument von der Regierung ist, dass unter den Leuten, die Selbstmordattentate begangen haben, und die LTT hat viele Selbstmordattentate gemacht, sie hat das gemacht, bevor Al-Qaida damit angefangen hat. Unter den Selbstmordattentäterinnen sind aber viele Frauen gewesen, auch junge Frauen. Und das ist das Argument von der Regierung, darum müssen wir sorgfältig sein. Das Problem ist nicht so sehr, dass man abklären, wer ist gefährlich, sondern das Problem ist mehr, wie es gemacht wird. Was ich jetzt auch herausfinden und verstehen ist, die Regierung versucht, aus den 250'000 Leuten außer die herauszufinden, herauszufiltern, die man als gefährlich einstuft. Und für die anderen heisst das, sie bleiben einfach unter Generalverdacht. Und darum tun wir es nicht freilassen. Das ist juristisch gesehen das Problem. Das internationale humanitäre Völkerrecht sagt zwar, man kann auch die Zivilbevölkerung internieren, wenn sie unter der Zivilbevölkerung gefährliche Elemente hat. Hingegen muss man es gerade umgekehrt machen. Man muss im Einzelfall den Leuten nachweisen, es gibt Indizien, dass du gefährlich bist, darum müssen wir dich jetzt hier zurückhalten und die anderen muss man freilassen. Das ist gerade umgekehrt. Man pickt die raus, die man identifizieren kann und die anderen müssen warten. Und so wird man noch lange nicht zu einem Ende kommen. Und das stellt jetzt gerade wegen Monsun ein Problem. Es müssen mindestens 100'000 Leute aus den Lager raus können in den nächsten 2 Wochen. Und wenn man es nicht freilassen kann, was dann? Von der UNO-Seite her, ich habe das der Regierung klar gesagt, sind wir nicht in einer Lage, solche neue Lager an einem anderen Ort zu unterstützen. Wir sind der Ansicht, dass die Leute freigelassen werden sollten. Nicht, dass man es einfach lassen kann, sondern die einen sollten die Möglichkeit haben, mit ihren Familien, Freunden zu leben, Gastfamilien. Andere sollen können schon zurückgehen in die Gebiete, die entmint sind. Und für andere braucht es halt vielleicht nach wie vor Lager, aber dann bessere und vor allem offene Lager, wo sie reinkommen können, wo sie rausgehen können. Das ist jetzt einfach wirklich notwendig.
Wenn ich das verstanden habe, sind Sie noch in diesen Verhandlungen drin. Können Sie an dieser Stelle sagen, inwiefern oder ob Sie überhaupt auf offene Ohren gestossen sind mit dieser Forderung?
Ich habe sehr guten Zugang gehabt zu den höchsten Stellen. Verantwortliche für die ganzen Rückführungen, das ist ein Bruder vom Präsidenten, der leitet all die Operationen. Es ist eine sehr gute Diskussion, die ich mit ihm hatte. Er hat auch darauf hingewiesen, dass im Bereich von der Armee teilweise andere Ansichten herrschen. Wir werden jetzt sehen, in den nächsten 10 Tagen, würde ich sagen, ob der Besuch in dem Sinne etwas gefruchtet hat. Was wir schon gehört haben, das war interessant, dass in den letzten Tagen keine grosse Zahl, aber doch vereinzelt jetzt Freilassungen gegeben hat.
Das ist schön für Sie zu wissen. Es ist auf jeden Fall ein Zeichen von einem Anfangserfolg wenigstens.
Das ist der richtige Trend, ja.
Sie haben gesagt, Sie seien am Anfang auch umgeführt worden in diesen Gebieten, wo die Leute zurückkehren sollten, in ihre Heimatgebiete, in ihre Heimatorte. Wie sieht es dort denn aus?
Das Gebiet ist an der Westküste, in der Nähe von Mannar. Das ist eines der fruchtbarsten Gebiete von Sri Lanka. Das ist eines der relativ wenigen Gebiete, wo man 2 Reisernten pro Jahr haben. Was ich gesehen habe dort, ist einerseits Zerstörungen. Wir waren in einem Dorf, das war an der Frontlinie, da stand kein Haus mehr. Die öffentlichen Gebäude, die solider gebaut waren, sind zerschossen, sind kaputt. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gesehen, dass wirklich massiv investiert wird in Wiederaufbau. Es hat dort ein grosses Reservoir für Bewässerung. Da muss man neue Dämme bauen, muss die Bewässerungskanäle bauen. Das ist eine Megabaustelle. Strassen sind gebaut worden, Brücken, Schulen repariert worden. Eine Schule habe ich gesehen, die wird von katholischen Mönchen geführt, wo eine Berufsschule ist. Die haben gerade neue Maschinen bekommen für die Mechaniker und so. Also da wird ganz klar investiert. Das ist positiv, das ist nicht nur symbolisch. Das grosse Problem ist die Entminung. Natürlich, die Frontlinie entlang ist immer sehr stark vermint, in jedem, nicht in jeder, aber in sehr vielen Kampfsituationen. Das Problem ist aber offenbar, dass die LTT Minen zurückgelassen hat, Ort, wo man es auch nicht erwarten
würde. Also das heisst?
Das heisst, man muss praktisch jeden Quadratmeter abchecken. Sind Minen gefunden worden, einzelne Reisfelder, ohne militärischen Sinn. Oder? Das ist mal gemacht worden, um eben es schwieriger zu machen, für die Armee vorwärts zu kommen, die Unsicherheit zu schaffen. Und das ist eine ganz riesige Aufgabe. Es ist ein grosses Gebiet. Und auch dort, wo es effektiv keine Minen hat, man muss es zuerst abchecken. Ich habe gesehen, wie die Arbeiten gemacht werden, teilweise von Hand. Quadratdezimeter und Quadratdezimeter, teilweise mit Hunden und teilweise mit Entminungsgeräten, mit Maschinen. Das sind so ferngesteuerte, schwere Geräte, die den Boden durchwühlen und so die Personenminen zur Explosion bringen. Die kann man zum Beispiel gut einsetzen in den Reisfeldern.
Aber das läuft, die Entminung ist am Laufen.
Sie ist am Laufen. Sie ist nicht so schnell wie die Regierung und wie wir alle würden hoffen. Aber sie ist komplex, das ist mir von allen Seiten bestätigt worden und es gibt Fortschritte.
Also ist es realistisch, der Zeitplan von 6 Monaten, dass die Leute wieder zurückkehren
können? Das ist meine persönliche Ansicht. Ich glaube, es ist zu optimistisch, dass alle zurückkehren können. Es ist aber realistisch, dass ein relevanter Teil zurückkehren kann. Und das ist eben auch das, was wir jetzt wirklich erwartet, dass in der ab Mitte Oktober da doch Zehntausende von Menschen einmal in die Gebiete zurückgehen können. Wenn das nicht würde passieren, dann wären wir mit einer neuen Situation konfrontiert. Dann würde es wirklich sehr problematisch.
Hat Sie das persönlich eigentlich erstaunt, was Sie gesehen haben, wie viel das gebaut wird in dieser Situation, wo einerseits die Leute zurückgehalten werden in diesen Lager und gleichzeitig aber offenbar doch eine Bereitschaft da ist, um den Leuten wieder die Heimat oder ihre Dörfer zurückzugeben?
Wenn ich so ein Land reise, dann habe ich eigentlich nie spezifische Erwartungen, sondern ich nehme dann einfach einmal zur Kenntnis, was ich sehe. In dem Sinne bin ich nicht erstaunt gewesen. Ich bin nicht so erstaunt gewesen, weil ich bin im Osten von Sri Lanka gewesen, Ende 2007. Das sind die Gebiete gewesen, die von den Tamil Tiger kontrolliert gewesen sind, wo die Armee Zug übernehmen und habe dort gesehen, dass effektiv die Regierung die Leute wollen, sehr früh zurückbringen und den Wiederaufbau starten. Wir haben damals Bedenken gehabt, es sei zu früh, dass man die Leute zurückschickt in gefährliche Situationen. Es ist für die Regierung schwierig, solche Lager zu haben. Ist nicht gut für das internationale Image. Es ist teuer. Die Geldgeber sind nicht bereit, über längere Zeit hinweg geschlossene Lager zu finanzieren. Also von daher ist die Regierung unter einem Druck und hat natürlich auch ein Interesse, kein Vakuum im Norden zu haben, sondern man Kontrolle will darüber haben, braucht es dort eben auch Bevölkerung und Rückkehr von einem normalen Leben.
Wenn Sie jetzt die ganze Situation anschauen, wie sie sich präsentiert im Land, was haben Sie für einen Eindruck für einen Frieden, einen stabilen, längerfristigen Frieden in dem Land? Was braucht es da noch?
Ich glaube, es braucht noch viel. Was sicher nicht mehr da ist, ist jetzt der aktuelle Konflikt zwischen der Regierung und den Tamil Tigers, weil die LTT ist am Boden. Man weiss nicht genau, wie viele Überlebende da noch rum sind, was die planen, aber als Organisation im Land ist sie zerstört. Das ist sicher in dem Sinne ein Sieg in einer Schlacht. Aber es ist ein langer Konflikt und was notwendig ist, ist eine Versöhnung zwischen der tamilischen Minderheit und der sinhalesischen Mehrheit. Das wird Zeit brauchen. Ich habe auch der Regierung gesagt und da ist mir nicht widersprochen worden, dass aber jetzt die Freilassung von diesen Menschen aus diesen Lagern ein wichtiger Beitrag wäre, das Vertrauen anfangen aufzubauen, wo der erste Schritt ist, dass es zu einer Versöhnung kommen kann.
Sie haben jetzt gerade das Wort Vertrauen gebracht. Ich nehme an, es braucht auch viel Vertrauen, das man kann oder muss aufbauen bei Ihrer Arbeit, die Sie machen. Was kann der Schweizer Walter Kählin erreichen in so einem Land?
Der Schweizer kann nicht viel erreichen, weil ich bin da unterwegs im Auftrag von der UNO. Das tue ich darum betonen, weil was man kann erreichen kann, das tun wir erreichen zusammen mit anderen in einem Prozess. Gerade jetzt in dem Beispiel, ich bin ja nicht der einzige Besucher, sondern es war eine ganze Serie von Besuchern dort gewesen, von der UNO-Seite her. Der Untergeneralsekretär für politische Angelegenheiten war eine Woche vor mir gewesen. Ich habe dort aufgebaut, habe mir die technischen Sachen besprochen gehabt. Es wird weitere Besuche geben. Die Organisationen sind vor Ort. Es geht darum, sich abzustimmen mit den Geldgebern, mit den politischen UNO, auch mit den Regierungen. Man kann dann etwas erreichen, wenn alle am gleichen Strick ziehen, wenn man eine kohärente, aber eine glaubwürdige Position vertritt. Glaubwürdig meine ich, dass man auch anerkennt, dass eine Regierung in so einer Situation Schwierigkeiten hat, aber ohne, dass man Kompromiss macht, wenn es um Prinzipien geht. Und dass Leute nicht selten eingesperrt sind, die aus einer Kriegssituation fliehen, das ist eines von diesen Prinzipien, die einfach muss durchgesetzt werden. Und von daher ist es situationsabhängig, was man erreichen kann. Wie gesagt, die ersten Reaktionen auf meinen Besuch von der Regierungsseite waren positiv. Ich hoffe, dass es wird gelingen, gewissen Elemente in der Armee können die davon zu überzeugen, dass man effektiv jetzt einen grossen Teil von der Zivilbevölkerung entweder zurückbringen oder ihnen zu erlauben, mit der Gastfamilie zu leben oder in offene Lager zu zügeln, dass man das machen kann, ohne dass die Sicherheit wirklich beeinträchtigt wird im Land. Wir werden es sehen.
Wir hoffen in diesem Fall weiter. Walter Kählin, viel Erfolg für Ihre weitere Arbeit und herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke vielmals.
Der Walter Kählin ist Völkerrechtsprofessor an der Uni Bern und vor allem ist er Menschenrechtsbeauftragter von UNO für intern Vertriebene. Und in dieser Funktion hat er jetzt gerade Flüchtlingslager Sri Lanka besucht. Gerät mit dem Walter Kählin hat Ivana Pribakovic.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.